Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute hier im Gottesdienst seid. Kann ich leider heute nicht ganz so gut. Ich kann mich nur mit dem Torso drehen, weil ich mal mit einem steifen Nacken habe. Von daher nicht irritiert sein, wenn ich versuche, nicht einen Roboter nachzumachen, sondern das ist nur den Umständen geschuldet. Aber es passt gut zur Predigt. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich relativ oft, wenn ich predigen darf, dass ich dann irgendwas habe. Ja. Geht es mir eine Woche davor schlecht oder ich habe irgendeine Krankheit oder irgendwas, was ein Pi sagt. Passt aber gut zur Predigt, von daher nehme ich das jetzt einfach mal als Ansporn heute. Und genau, ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du in den Stürmen bei uns bist, auch wenn wir es nicht sehen können. Vater, ich danke dir, dass du uns einfach die Bibel, dein Wort gegeben hast, einfach um uns zu ermutigen, um uns vorzubereiten. Und ich möchte dich einfach heute bitten, dass du zu uns sprichst. Ich möchte dich bitten, dass du uns ansprichst, dass du unser Herzen erfüllst und dass wir verändert werden von dir, Herr. Denn wir brauchen deine Hilfe da dazu. Amen. Ja, wir sind heute bei Teil 4 von Gottes Verheißungen, unsere Predigtreihe. Und ich habe, ja, wir haben also ein Buch als Grundlage genommen, ja, von Max Lucado oder Max Lucado, wie auch immer, keine Ahnung. Als ich so vorbereitet habe, ja, da habe ich so über die Kapitel drüber geguckt, ja, und habe gedacht, was spricht mich an? Und ja, ich habe es dann einfach mal aufgeschlagen, blind, ja, und habe dann quasi dieses Thema genommen, beziehungsweise ich habe es kombiniert aus zwei verschiedenen Kapiteln, habe dann noch ein bisschen weitergelesen und ich hoffe sehr, ja, dass es uns anspricht. Ja. Ich habe mir rausgesucht das Thema Jesus bringt Ruhe in deine Stürme. Ja, und wir steigen da auch gleich in eine Geschichte ein, die wir in Markus finden. Wir finden die auch in Matthäus und im Lukas-Evangelium. Variiert leicht die Geschichte, aber in Details eben nur. Und wir steigen ein an eine Stelle. Da ist direkt davor ein großes Wunder passiert. Ja. Wer weiß das zufälligerweise? Was ist da direkt davor passiert? Die wundersame Brotvermehrung, genau, oder Speisung der 5000. Ja. Also ein großes Wunder ist passiert. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs und Jesus hat aus dem Nichts quasi die Menschen versorgt. In manchen, ich weiß gar nicht, ich glaube bei Matthäus lesen wir auch, dass die Leute ihn direkt zum König machen wollten, weil sie gesagt haben, hey, wer sowas kann, wer uns so wundersame Weise Brot vermehrt, der muss unser König sein. Ja? Der kann uns auch versorgen, wenn es uns nicht so gut geht. Ja? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ja? Ob du das auch schon mal erlebt hast, ja? Dass du so einen richtigen geistlichen Durchbruch erlebt hast in deinem Leben. Ja? Hast du das Gefühl, du hast endlich irgendwas verstanden, ja? Oder du hast Jesus auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt oder du hast vielleicht sogar ein tatsächliches Wunder erlebt, ja? Wo du physisch irgendwo nicht nachvollziehen kannst, dass Gott da, aber Gott was verändert hat, dich vielleicht geheilt hat, was auch immer. Und wenn du das erlebt hast, ja, also ich kenne es so, dass man dann denkt, ja, wow, super, jetzt ist alles gut, jetzt ist quasi der Rest meines Lebens mich durch, mehr oder weniger. Ja? Nach der Erfahrung, da kann mir nichts mehr passieren. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch die Jünger sich so gefühlt haben. Ja? Weil die aber haben sich vielleicht auch mitreißen lassen von dieser allgemeinen Begeisterung für diesen Jesus, ja? Für diesen ja, Sohn Gottes vielleicht sogar. Und da kann ich mir richtig vorstellen, ja, wie die Jünger richtig begeistert waren, ja? Und sich gedacht haben, okay, jetzt kann uns nichts mehr umhauen. Ja? Und dann lesen wir aber dann, gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. In der Nacht befanden sich die Jünger in ihrem Boot mitten auf dem See und Jesus war alleine an Land. Er sah, dass sie sich mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpften. Gegen 3 Uhr morgens ging er über das Wasser zu ihnen. Er wollte an ihnen vorübergehen, doch als sie ihn auf dem Wasser sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Sie waren zu Tode erschrocken, als sie ihn sahen. Doch Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, sagte er, ich bin es, habt keine Angst. Ja, und wenn man das so drüber liest, ja, dann neigt man vielleicht so ein bisschen dazu, vielleicht nur das Ende zu sehen, ja, dieses Jesus begegnet ihnen. An einer anderen Stelle lesen wir auch die Geschichte von Petrus, der da auf das Wasser hinausgeht. Ja. Markus lesen wir davon nichts, aber wenn wir das so drüber lesen, ja, nur ein kurzer Abschnitt, ja, dann neigen wir so ein bisschen dazu, ja, eben zu sehen, ah, okay, irgendwo Sturm und dann kommt Jesus über das Wasser, ist ja schon wunderschlecht hin, ja, und dann begegnet er ihnen und dann ist der Sturm auch schon wieder weg. Aber man muss so ein bisschen auf die Details achten, ja. Da heißt es nämlich, sie fahren abends los und gegen 3 Uhr morgens begegnet ihnen Jesus. Was war da davor? Da davor war ein Sturm. Das lesen wir an den anderen Stellen auch nochmal so ein bisschen expliziter. Ja. Aber da war ein Sturm und sie waren allein in diesem Schiff. Und ich kann mir das ja so richtig gut vorstellen. Ja. Sie steigen in dieses Boot, ja. Sie fahren hinaus, ja, sind alleine und auf einmal sehen sie, dass da Wolken aufziehen. Ja. Und sie merken, dass der Wind stärker wird, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie bereits da anfangen, sich so ein bisschen Sorgen zu machen. Ja, kommt ein großer Sturm, schaffen wir das in unserem Schiffchen? Und ja, es braut sich wirklich was zusammen. Ja, ich habe euch mal so ein Sturmbild mitgebracht. Ja, und das ist bedrohlich. Ja, und die Jünger sind da auf diesem See und ich kann mir richtig vorstellen, wie sich nach und nach, wenn die Wellen höher werden, ja, und wenn der Sturm zunimmt, ja, dass sich da langsam Panik ausbreitet. Ja. Und für mich ist das so ein, ja, eigentlich ein ziemlich gutes Bild irgendwo für mein Leben auch, ja, oder für unser Leben auch. Ja. Wir fahren vielleicht bei schönem Wetter los, ja, wir haben schöne Erfahrungen, wir haben vielleicht Tolles erlebt mit Jesus und auf einmal merken wir, okay, da braut sich was zusammen. Da braut sich irgendwo ein Sturm in unserem Leben zusammen. Und gibt es natürlich unterschiedliche Stürme. Ja. Es gibt so Stürme, die sind vielleicht eher sowas wie eine raue See. Ja. Also Herausforderungen im Leben. Heute spricht man ja auch gerne eher von Herausforderungen, nicht mehr von Krisen. Ja. Manche Herausforderungen sind vielleicht eher so ein bisschen wie so eine bewegte See. Aber es gibt auch Krisen, es gibt Stürme im Leben. Da hat man so richtig das Gefühl, dass man den Boden unter den Füßen verliert. Ja. Es ist wie wenn einem quasi jemand den Teppich unter den Füßen wegzieht und man fällt irgendwo ins Bodenlose. Und ich keine Ahnung, ob du sowas schon mal erlebt hast, ob du solche Krisen kennst. Ich gehe fast davon aus, weil, wie mir ja vorhin auch schon gesagt hat, ich glaube, Krisen kennt jeder. Und je nachdem, wie schwer die Krise ist, die man erlebt hat, vielleicht sogar das Gefühl, irgendwo ohnmächtig zu sein, ja, hilflos zu sein, irgendwo einem Sturm auch hilflos ausgesetzt zu sein. Und gibt es auch Stürme natürlich, die sind kurz, ja, da ballt sich kurz was zusammen, da entlädt sich was, ja, und man ist überrascht, wie schnell es irgendwo wieder vorbeigeht. Aber es gibt auch Stürme, die gehen gefühlt unendlich lange in unserem Leben. Und ihr wisst, unendlich zieht sich gegen Ende ganz schön. Ja. Und ich kann mir richtig vorstellen, ja, wie die Jünger in dieser Situation, in diesem Schiff, ja, das waren ja nur, sagen wir mal, Stunden, aber es ist immer relativ zu sehen. Ja. Wenn die Krise mega intensiv ist, dann können sich Stunden anfühlen wie eine Ewigkeit. Ja. In der Angst müssen wir heute hier sterben. Ja. In der Angst, wie können wir uns irgendwo hier behaupten. Und ich habe mich erinnert, ja, was ist schlimmer als ein Sturm auf hoher See, wenn du mit dem Schiff unterwegs bist? Ein Sturm bei Dunkelheit auf hoher See. Ich habe mich erinnert, wir sind mal in den Urlaub gefahren, ja, meine Familie und ich war auch als kleiner Junge mit dabei nach Sardinien und da kamen wir mit unserer Fähre auch in einen Sturm. Und da gingen die Wellen, auch keine Ahnung, gefühlt natürlich so, ja, weiß gar nicht, ob der Sturm so schlimm war, aber die Passagiere haben es auf jeden Fall als sehr schlimm empfunden, ja, einige haben sich übergeben müssen natürlich auch und ich erinnere mich noch an meinen Vater, der keinen Zentimeter mehr vom Rettungsring weggegangen ist. Ja. Und ich glaube, es ging in dieser Nacht vielen so, ja, dass sie irgendwo ein mulmiges Gefühl hatten. Und, da muss man dazu sagen, das nächste Bild, diese Fähre, auf der wir unterwegs waren, war jetzt nicht die AIDA, aber ein Schiff ungefähr vergleichbar, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht von der Größe, aber zumindest von der gefühlten Sicherheit. Ja. Das ist ein großes Schiff, wo viele Autos drin waren. Und auf diesem Schiff, da hat sich das schon sehr, sehr bedrohlich angefühlt. Die Jünger wiederum, die waren wahrscheinlich eher in sowas unterwegs. Nächste Folie bitte.
Genau, also so stelle ich mir ungefähr das Schiff von den Jüngern vor. Vielleicht ohne die moderne Takelage und vielleicht auch ohne die Autoreifen, gab es nämlich damals noch nicht. Und, aber so ungefähr stelle ich mir das vor, ein kleines Segelboot und, oder vielleicht sogar ein Ruderboot, ich weiß es nicht. Und wenn du mit so einem Schiff von einem Sturm draußen erwischt wirst, dann kommt wirklich Panik auf. Dann, glaube ich, wird so ein Sturm schnell zu so einer existenziellen Gefahr. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Leben einen Sturm erlebt hast, ja, der irgendwo vergleichbar ist mit so einem Erlebnis auf dem Wasser. Aber eins ist klar, oder macht diese Geschichte klar, wir müssen damit rechnen. Jesus bewahrt offensichtlich seine Jünger, ganz offensichtlich, bewahrt er seine Jünger nicht vor dem Sturm, ganz im Gegenteil. Es erweckt ja fast den Eindruck, er schickt sie ja los. Und da Gott allwissend ist, weiß er ja, dass ein Sturm kommt. Ja? Das heißt, er bewahrt seine Jünger nicht vor Stürmen. Er bewahrt seine Jünger nicht vor Krisen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, weil ich kenne viele Christen, die tatsächlich so am Anfang, gerade wenn man am Anfang irgendwie frisch bekehrt ist, ja, so ein bisschen den Eindruck haben oder die Hoffnung haben, jetzt habe ich mich ja bekehrt, Gott ist mit mir, jetzt kann mir ja nichts mehr passieren. Und dann sind sie auf einmal völlig überrascht, ja, wenn eine Krise in ihrem Leben kommt und sagen, ja, wo ist Gott jetzt? Oder was ist da los? Sind völlig irritiert, fangen an, irgendwo vielleicht auch an ihrem Glauben zu zweifeln. Habe ich irgendwo nicht genug geglaubt oder sowas? Ja? Und ich glaube, wir können an der Stelle rauslesen, dass das in diesem Fall nicht der Grund ist. Also es liegt nicht an ihnen, sondern es ist in gewisser Weise normal. Wir müssen damit rechnen. Auf dieser Erde in Stürme zu geraten. Sogar ganz explizit als Christ müssen wir damit rechnen, in Stürme zu geraten. Jesus sagt, ich habe euch ein Wort mitgebracht, das steht in Johannes 16. Ich habe euch das alles gesagt, sagt Jesus, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Wir neigen ja auch da wieder ein bisschen dazu, nur zu lesen, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Aber was steht da davor? In der Welt werdet ihr viel Schweres erleben. In einer anderen Übersetzung heißt auch, werdet ihr hart bedrängt werden. Von daher macht Jesus da überhaupt keinen Hehl draus, ja, dass wir auch als Christen durch Stürme im Leben gehen werden. Und die Jünger, ich weiß nicht, ob sie vielleicht an der Stelle überrascht worden sind von dieser Krise, aber ich kenne auf jeden Fall das auch aus meinem Leben, aber auch von anderen, dass wir überrascht manchmal sind von diesen Krisen, die da auf uns zukommt. Und natürlich hat jeder Christ, jeder Mensch hat seine eigenen Stürme zu durchleben. Die sind wahrscheinlich so individuell, so vielseitig, wie die Menschen vielseitig sind. Ja. Es gibt natürlich sowas, gerade als Christ, solche Krisen der Verfolgung, ja, wenn wir das zum Beispiel in der Türkei lesen, ja, diese Christen, das ist ja auch ein Sturm in gewisser Weise, ja, wenn auf einmal sich deine Familie gegen dich wendet oder wenn deine Nachbarn irgendwie anfangen, mit Steinen auf dich zu werfen. Das ist natürlich ein ganz besonders schwerer Sturm, durch den die durchgehen. Ja. Es gibt aber, wir erleiden ja keine Verfolgung hier in Deutschland. Ja. Aber hier gibt es natürlich sowas wie die Krise der Versuchung. Ja. Dass man versucht wird, ja, dass Dinge an uns herangetragen sind, die uns in eine Krise hier stoßen. Ja. Natürlich haben wir unsere ganzen Konflikte im Zwischenmenschlichen, die wir als Krise empfinden können. Es gibt emotionale Belastungen, psychische Belastungen, mit denen wir hier in Europa zu kämpfen haben. Und eine Krise möchte ich auch nochmal ganz bewusst erwähnen, ja, weil da wahrscheinlich der ein oder andere sie gar nicht als Krise vielleicht empfindet, während er drinsteckt, nämlich die Krise Ablenkung durch Banales und sich in ablenken lassen von dem, was wirklich wichtig ist. Ja, jetzt fragst du vielleicht, das ist ja eigentlich keine Krise, ja, wenn ich irgendwie so viel Freiheit habe, um mich mit meinen Hobbys und mit meinen, was weiß ich, mit meinen schönen Dingen im Leben irgendwo zu beschäftigen. Und ja, du darfst es natürlich tun, ich möchte es überhaupt nicht verdammen, aber es kann eine Krise dann werden, wenn wir uns davon ablenken lassen von dem, was wirklich wichtig ist, wenn es Überhand nimmt. Und ja, warum habe ich das als Krise mit aufgenommen? Ich möchte euch möchte euch mal kurz noch darüber reden, was ist denn eine Krise eigentlich überhaupt? Oder wo kommen diese Krisen denn eigentlich her? Und um das zu verstehen, ja, muss ich als kleine Vorbemerkung noch darauf eingehen, dass es für mich ganz klar ist, und da macht das Neue Testament auch keinen Hehl daraus, dass neben der Existenz Gottes gibt es auch noch die Existenz des Teufels. Also der Teufel lebt genauso, ist genauso real wie Gott. Davon bin ich überzeugt und das macht uns das Neue Testament auch deutlich. Und das Neue Testament macht auch klar, dass der Teufel nichts unversucht lässt, um uns zu zerstören zum einen, aber was er vor allem möchte, hat genau ein Ziel eigentlich. Er möchte uns trennen von Gott. Er möchte uns, unseren Glauben zerstören. Er möchte, dass wir keine Verbindung mehr mit Gott haben, sondern dass wir getrennt werden von ihm. Und ich habe euch so ein kleines Bild mitgebracht, das fand ich irgendwie ganz witzig. Ja? Hat irgendjemand so ein Kein-Reiter-Verbotsschild modifiziert mit einem kleinen Teufelchen. Ja? Und ein bisschen lese ich das Neue Testament so, mit der Warnung an uns, an dich. Der Teufel lebt nicht nur, existiert nicht nur, ja, ist vor allem auch kein kleines Teufelchen auf dem rechten Arm, sondern er wirkt real in unser Leben hinein. Wir sehen das nicht, genauso wenig wie wir Gott sehen können mit unseren Augen normalerweise, so sehen wir auch den Teufel nicht und wir nehmen ihn deshalb auch nicht ernst manchmal. Wir nehmen nicht ernst, dass der Teufel tatsächlich real in unser Leben hineinwirkt. Und ich fand ein sehr gutes Bild dafür, was der Teufel gerne macht, habe ich gesehen in Tierdokus. Ja, gucke ja gerne Dokus an. Gern über Löwen, ja, habe auch schon viele Löwenbilder hier verwendet. Ja. Aber vor kurzem habe ich angeschaut, ein Löwenrudel, ja, was einen Büffel erlegen will. Jetzt ist ein Büffel in der Herde viel zu stark für einen Löwe. Ja. Wenn die Büffel zusammenstehen, hat das Löwenrudel keine Chance. Die bilden da so eine Brandmauer quasi drumherum, die großen erwachsenen Büffel. Und die schützen die Kälber in der Mitte und da können die Löwen nicht eindringen. Was versuchen deshalb die Löwen, ja, manchmal gelingt ihnen das natürlich auch, sie versuchen erstmal zu identifizieren, die Schwachen und die kranken Tiere, natürlich vor allem die Kälbchen. Und dann versuchen sie irgendwo Unruhe reinzubringen und irgendwie das Kalb oder das schwache Tier von der Herde zu trennen. Sie können die Herde zwar nicht erlegen, aber sie können die einzelnen herausgezogenen Tiere, die getrennt sind von der Gemeinschaft und von der Herde, die können sie erlegen. Und wenn ihnen das klappt, wenn ihnen das gelingt, dann ist es um das Kalb geschehen. Und letztendlich ist es beim Teufel wahrscheinlich ähnlich. Ja? Er kann Gott nicht besiegen. Der Teufel ist kein Gegner für Gott. Gott hat ihn schon längst besiegt. Aber das hält ihn nicht davon ab, zu versuchen, die einzelnen Tiere aus der Herde irgendwo herauszupicken, herauszuziehen und die Verbindung zu cutten von dem, was sie rettet. Was möchte der Teufel? Er möchte unseren Glauben in den Krisen zerstören. Er möchte uns quasi diese Verbindung zu dem, was uns wirklich retten kann, möchte er irgendwo unterbrechen und zerstören. Und selbst Jesus, beziehungsweise, nee, ein Bibelvers habe ich noch da dazwischen, das auch nochmal deutlich macht, ja, den haben wir schon oft gelesen, aber es steckt einfach viel drin und drückt es einfach nochmal aus. Ein Dieb will rauben, wen will er rauben? Er will die Schafe rauben, die Schafe der Herde. Er möchte morden und zerstören. Und ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Bedeutet, der Teufel möchte uns quasi von dem guten Hirten in irgendeiner Weise trennen. Und er hat es versucht, er hat es ja sogar bei Jesus versucht. Ja. Von daher dürfen wir nicht überrascht sein, ja, davon, dass er, der Teufel, das bei uns natürlich genauso versucht. Und nicht nur einmal. Zu Jesus ist er dreimal am Stück hintereinander gekommen, mit unterschiedlichen, sagen wir mal, Angriffen. Ja. Und auch danach heißt es, er ging eine Zeit lang von ihm, kam dann aber wieder zurück. Ja. Bedeutet, wir müssen unser ganzes Leben eigentlich auf der Hut sein. Und vor allem nicht Gefahr laufen, ja, die Dinge, die wir so erleben, ohne die geistliche Dimension irgendwo zu sehen. Weil sonst laufen wir eben Gefahr, naja, okay, wir hatten halt Pech oder was auch immer was, oder irgendwie, ich bin irgendwie ein Versager und deshalb bin ich jetzt in die Krise hineingeraten oder sowas. Nein, ich bin überzeugt, dass eben der Teufel versucht, unseren Glauben an Gott ihn zu erschüttern, indem er sicherlich, wahrscheinlich nicht der einzige Grund, warum wir in Krisen geraten, aber ich denke auf jeden Fall einer der Gründe. Und er möchte unseren Glauben zerstören. Lass uns vielleicht ganz kurz noch als Exkurs anschauen, was bedeutet denn Glaube eigentlich? Steht ja ganz oft, ja? Glaubt an Gott, glaubt an mich. Ja? Und was ist denn der Glaube eigentlich? Wir lesen da in Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Was ist der Glaube also? Der Glaube ist ein Festhalten an dem, was die Bibel uns über Gott sagt. Und zwar, davon bin ich überzeugt, nicht auf einer emotionalen Ebene. Ich glaube, man kann großen Glauben haben, auch wenn man gerade total verängstigt ist. Ein Glaube, den quasi Jesus, glaube ich, meint, ist tatsächlich vor allem ein Festhalten an dem, was Gott über mich sagt, und ein damit rechnen, dass dieser Gott nicht nur existiert, sondern dass er reale Auswirkungen auf mich und mein Leben hat. Und ich bin überzeugt, dass es beim Glauben nicht darum geht, über den Dingen zu stehen. Wenn man von großem Glauben hört, da denkt man ja manchmal irgendwie an so einen älteren Mann mit langem Bart, der irgendwo viel Erfahrung hat und der, egal welche Krise oder egal was auf einen zukommt, der so irgendwie über den Dingen schwebt, ja, und es ihn überhaupt nicht anficht. Ja. Und wenn wir dann denken, okay, wenn wir dann lesen, wenn Jesus sagt, ich habe nicht genügend Glaube, ja, dann denken wir, okay, wie komme ich dahin, dass mein Herz ruhig ist, wenn ich irgendwie zu Jesus bete. Ich bin aber überzeugt, dass es darum gar nicht geht bei großem Glauben. Ich glaube, bei großem Glauben geht es nur darum, also für meine Emotionen kann ich sowieso nichts, sie kann ich auch nicht ändern. Ich glaube, bei großem Glauben geht es in erster Linie darum, sich möglichst stark an dem festzukrallen, der mir helfen kann, und in jeder Situation bei ihm Hilfe zu suchen. Bedeutet, ich suche bei ihm nach Hilfe. Ja? Ich suche als erstes bei ihm und vor allem bei ihm. Und eben nicht darum irgendwo, ich muss schauen, dass ich keine Angst mehr habe oder sowas, sondern eigentlich hätte ich euch gerne meine Katze mitgebracht, ja, dann wüsstet ihr nämlich, was festkrallen bedeutet. Ja. Das ist eher ein sich festhalten, ja, auch wenn hier irgendwie der Untergrund tief ist oder sowas, ja, dann macht die Katze die ihre Krallen aus und hängt sich da richtig hin, ja, und lässt es auch nicht mehr los, auch wenn sie vielleicht Angst hat. Und genauso ist es, glaube ich, das, was Jesus meint, wenn er von großem Glauben spricht, nämlich ein, egal wie ich mich fühle, festhalten, festkrallen an Jesus und daran, dass er quasi mich dass er quasi die Rettung für mich ist. Ja, jetzt ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, wenn wir uns an dem festhalten, müssen wir natürlich auch wissen, dass wir uns festhalten können an ihm. Und ich finde, die Geschichte, die wir hier lesen, die erweckt ja so ein kleines bisschen den Eindruck, dass Jesus gar nicht da ist. Ja? Also die Jünger fahren ja allein über den See drüber, ja? Und Jesus bleibt ja zurück. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, vielleicht in einer Krise, dass du das Gefühl hattest, Jesus ist überhaupt nicht da. Ich bin völlig allein gelassen irgendwo in dem Sturm in meinem Leben. Und ich kenne das. Und deshalb, als ich das gelesen habe, zum ersten Mal habe ich auch gedacht, wie kann Jesus, wo er doch wusste, dass da so ein Sturm kommt, wie kann er denn seine Jünger irgendwo zurücklassen? Und gerade in einer Krise, wenn ich mich an dem festkralle, genau wie es die Bibel sagt, und ich habe das Gefühl, er ist gar nicht da, dann kann das natürlich total entmutigend sein. Und wenn wir das dann hier so lesen, dann denken wir vielleicht auch, ja, er hat ja die Jünger irgendwo auch allein gelassen. Aber es täuscht. Wenn wir nochmal genau lesen, was Jesus tut, er geht allein auf den Berg, er zieht sich zurück, und dann lesen wir, er sah, dass sie mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpften. Ich glaube ehrlich gesagt fast, dass er die Jünger nicht gesehen hat mit bloßem Auge, weil er war auf dem Berg, da waren sicherlich Gewitterwolken, da war ein starker Sturm, da waren hohe Wellen, das war eine Nussschale, in der die unterwegs waren. Von daher glaube ich fast, dass er sie nicht physisch gesehen hat, also mit seinen Augen, sondern dass er sie im Gebet gesehen hat. Was hat er gemacht? Er hat gebetet in diesem Moment. Und ich glaube, er hat in diesem Moment für seine Jünger gebetet. Er hat, das glaube ich auch, nicht gebetet, dass der Sturm aufhört sofort. Weil, wenn er gebetet hätte, dass der Sturm aufhört, dann wäre er sofort beendet gewesen. Ja? Ich glaube, er hat für seine Jünger gebetet, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und wir lesen an einer anderen Stelle ja auch, dass Jesus genau das tut, ja? Nämlich für Petrus beten. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Bedeutet für mich, und davon bin ich überzeugt, dass Jesus, wenn du in einer Krise bist, vielleicht das Gefühl hast, dass Jesus dich nicht sieht, ich bin überzeugt, dass er den Wind in deinem Gesicht genauso spürt, dass er die Blitze genauso führt, die quasi vielleicht spürt, die neben dir einschlagen, und dass er nicht weit weg ist. Man hat ja manchmal das Gefühl, das Gebet reicht nur, du bist zur Decke und Gott ist nicht da. Ich bin mir sicher, dass Gott, dass Jesus dich genau in diesem Moment, in den schwersten Momenten deines Lebens vielleicht, dass er dich sieht und dass er es spürt, dass er mitfühlt mit dir und dass er in diesem Moment für dich betet. Vielleicht betet er nicht, dass die Krise beendet wird sofort, aber ich bin mir sicher, dass er betet, dass dein Glaube nicht aufhört. Denn wir haben vorhin schon gehört, die Krisen, der Teufel möchte uns wegbringen von Gott, möchte genau diese Verbindung cutten, möchte den Glauben zerstören. Und das Wichtigste in den Augen von Jesus ist gar nicht, dass die Krise zu Ende ist, sondern dass unser Glaube nicht aufhört, dass wir uns nicht vom Teufel aus dieser Herde von Büffeln rausziehen lassen, ja, wo er uns dann irgendwo vernichten kann, sondern dass wir, dass die Verbindung zu Gott bestehen bleibt, dass wir uns genau wie die Katze festkrallen an dem, der uns wirklich hilft. Das heißt, Jesus ist in der Krise nicht abwesend, sondern er betet für dich. Er erlebt es hautnah mit und er durchlebt es mit dir. Ja, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ja, warum erleben wir überhaupt Krisen? Warum lässt Gott überhaupt Krisen zu? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann euch da keine allgemeingültige Antwort darauf geben. Ich bin auch kein Theologe. Ich kann euch nicht sagen, warum in der Türkei das Erdbeben passiert ist und auch die Christen offensichtlich gestorben und schwer verletzt und alles verloren haben. Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, dass viele Krisen tatsächlich eben ein Angriff des Teufels sind, der uns von Gott trennen möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass manchmal, ich glaube nicht, dass Gott uns in Stürme führt, bewusst, um uns zu schaden, sondern ich glaube, dass das manchmal zulässt, weil er weiß, dass wir den Angriffen des Teufels ausgesetzt sind und uns sozusagen trainiert. Ja. Er lässt diesen Sturm zu in dem Wissen, in dem Gebet, dass unser Glaube das durchhält. Und er macht es, bin ich mir sicher, als mit Blick eines Seelsorgers, der weiß, ja, es kommen Schwierigkeiten im Leben, auch als Christ, die sind manchmal unglaublich groß und ich muss quasi meine Kinder in gewisser Weise darauf vorbereiten, ja, damit sie bei den wirklichen Angriffen des Teufels durchhalten, dass ihr Glaube durchhält. Ich weiß es nicht, ich glaube, dass es so ist. Aber völlig unabhängig davon, warum Gott es zulässt, dürfen wir eben immer wissen, dass wir nicht alleine sind und dass er uns zum einen herausretten will, vor allem unseren Glauben beschützen möchte. Und wir lesen natürlich auch, zur dritten Stunde begegnet Jesus. Er geht ihnen auf dem Wasser entgegen. Sie erschrecken zwar erstmal, würde mir auch so gehen, rechnet man ja jetzt nicht damit, dass es Jesus ist. Ja. Aber er kommt zu ihnen und er beendet die Krise auch irgendwann. Er stillt den Sturm. Und wie sowas aussehen kann in meinem persönlichen Leben, möchte ich euch jetzt zum Abschluss noch so ein bisschen vorstellen. Ja. Eine Krise, die ich ja immer wieder so erlebe oder die ich in meinem Leben oft erlebt habe, ist so die Krise der Einsamkeit, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja. Man hat so die Sehnsucht danach, dass es Menschen gibt, denen man wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Man hat die Sehnsucht nach Anerkennung, man hat die Sehnsucht danach, dass es Menschen gibt, die wirklich von Herzen mich lieben, ja, die mich, egal was auch kommt, mich niemals verlassen werden, die ein aufrichtiges Interesse an mir haben, die es immer gut mit mir meinen. Und dann gibt es natürlich so Situationen, ja, wo man auf einmal den Eindruck hat, zumindest, ja, ich bin irgendwo allein, ich muss irgendwie allein für mich sorgen. In Wirklichkeit gibt es gar niemanden, der sich wirklich für mich interessiert. Und dann gibt es vielleicht auch Situationen in unserem Leben, wo wir enttäuscht werden, ja, von den besten Freunden, von den besten Familienangehörigen, was auch immer. Und man hat auf einmal das Gefühl, okay, ich kann mich irgendwo auf niemanden verlassen. Natürlich ist es nicht so, ja, aber es ist manchmal dann so, wie wenn man so ein Pferdchen wäre, ja, und es hat Scheuklappen auf, ja, und man hat, jeder Mensch hat ja seine eigenen Schwachstellen, ja, hat seine eigenen, sagen wir mal, Einfallstore, ja. Jetzt ich habe beispielsweise eben dieses Gefühl, manchmal irgendwo einsam zu sein oder irgendwo verlassen zu sein. Und wenn man so ein Einfallstor hat, dann ist man wie so ein Pferd mit Scheuklappen. Man sieht nicht mehr links und nicht mehr rechts, ja. Man interpretiert alles falsch, ja. Man interpretiert auch in das Verhalten von anderen manchmal was völlig Falsches hinein. Also völlig unabhängig davon, ob das berechtigt ist, dass das ein Sturm für mich ist, habe ich oder empfinde ich es manchmal so als Sturm. Ich habe keine Ahnung, was deine Stürme sind, was deine Einfallstore sind, aber bei diesem, ja, Sturm, den ich da so erlebt habe, da hatte ich mich an Gott gewandt und er hat mir geantwortet. Er hat mir im Psalm 139 geantwortet und da lesen wir nämlich, ich lese euch den jetzt einfach, die Hälfte davon, der findige Bibelleser weiß, dass ich was weggelassen habe, aber das würde jetzt zu weit gehen, von daher lese ich euch einfach mal das vor, was ich in dieser Krise als Antwort Gottes verstanden habe. Nämlich lesen wir da, Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst all meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flüge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte oder wohne im äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bäte ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht, um mich her Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis ist wie das Licht. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich. Gott, es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Als ich das gelesen habe, das hat mich so unglaublich getröstet. Ja. Ich habe den Psalm ja schon oft gelesen, ja, und jeder von euch kennt den wahrscheinlich auch, aber ihr kennt es bestimmt auch, dass man auf einmal das Gefühl hat, da spricht Gott jetzt direkt zu mir. Und er hat mir geantwortet und hat gesagt, ja, was suchst du denn auch bei den Menschen, bei Dingen, bei Materiellem? Warum suchst du denn bei denen nach Dingen, die nur ich dir geben kann? Warum suchst du in deiner Krise Hilfe bei an der falschen Stelle? Warum erwartest du nicht alles von mir? Und er hat mir dann gezeigt, mir gesagt, ja, guck doch mal, was ich über dich denke. Ich bin genau das personifiziert, was du dir eigentlich wünschst. Und das war der Moment, wo bei mir jetzt diese eine Krise oder damals diese eine Krise irgendwo zu Ende war, ja, wo ich gewusst habe, ja, da kann ich wieder völlig neu hinausgehen. Auf einmal waren auch die Scheuklappen weg und ich habe gemerkt, okay, ich habe mir das auch alles nur eingebildet. Ja? Aber völlig egal, ob deine Krise eingebildet ist oder ob du das wirklich quasi gerade eine schwere Zeit, warum auch immer, durchmachst. Ja? Gott hat auch eine Antwort für dich, ja? Nämlich die Antwort dessen: Ich bin bei dir in der Krise, halte an mir fest, ich kann die Krise auch irgendwo beenden. Bei mir war es in dem Fall so, dass er einfach zu mir gesprochen hat und gesagt hat: Hey, guck mal, ich biete dir genau das an, wonach du dich wirklich sehnst. Und deshalb möchte ich uns heute Morgen einfach ermutigen, ja? Egal wo wir gerade stehen, ob wir gerade im Sturm stecken, ob der Wind uns ins Gesicht peitscht oder wir vielleicht auch auf aalglatter See unterwegs sind und vielleicht gar keine Krisen im Leben kennen. Eins kann ich dir garantieren: Die Krise kommt, so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja? Jetzt müsste ich eigentlich Amen sagen, aber ich möchte es euch trotzdem nochmal ganz kurz zusammenfassen. Jesus rettet uns nicht vor Stürmen. Also rechne damit, dass es Stürme im Leben geben. Denn der Teufel benutzt Stürme, um unseren Glauben zu zerstören und uns von Gott zu trennen. Aber wir sind nicht allein, auch wenn wir das manchmal vielleicht denken. Jesus betet für uns in den Stürmen und begleitet uns durch unsere Stürme, durch seine Gegenwart und durch sein Handeln dann auch. Amen. Stehen, du bei uns bist. Egal, ob wir uns fern von dir fühlen, deine Gegenwart uns begleitet. Vater, ich danke dir, dass du genau das gegenüber bist, nachdem wir uns so sehr sehnen, das Echte, das völlig motivationsfrei, das uns annimmt, egal ob wir es verdient haben oder nicht, egal ob wir gut sind, egal ob wir interessant sind für andere Menschen. Ich danke dir, dass du uns annimmst und dass du uns liebst, so wie du uns auch geschaffen hast. Ich danke dir, dass du in den Krisen nicht von Ferne zuschaust, sondern dass du mitleidest. Ich danke dir, dass du ja vor dem Thron des Höchsten, Herr Jesus, für uns eintrittst. Ich danke dir, dass du unseren Glauben bewahren möchtest. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns segnest und dass du uns einfach diese tiefe Gewissheit schenkst, dass egal was auf uns zukommt, du bei uns bist, Herr. Amen.